Der deutsche Sänger Adel Tawil stellt in einem seiner Lieder die Frage, ist da jemand? Wir wollen uns immer am dritten Sonntag in den nächsten 4 Monaten, so wie heute, auf eine Reise begeben und wollen hoffentlich Gott entdecken. Und wir gehen mal davon aus, dass Gott sich auch finden lässt. Dabei handelt es sich eigentlich mit einem überschaubaren Risiko. Nach einer Wette von Blaise Pascal, der war ein bedeutender Mathematiker und Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung, haben wir es mit 4 Szenarien zu tun bei der Frage, lasse ich mich darauf ein, auf diese Suche nach Gott. Erstens, ich glaube an Gott und Gott existiert. Das wäre der Hauptgewinn und damit auch der Gewinn eines Lebens im Himmel. Zweite Möglichkeit, wir glauben an Gott und Gott existiert nicht. Nun gut, dann habe ich nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Dritte Möglichkeit, wir glauben nicht an Gott, aber Gott existiert auch nicht. Dann haben wir nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Und das 4. Szenario, wir glauben nicht an Gott, aber Gott existiert. Dann hätten wir alles verloren und die Bestrafung wäre ein Leben in einer ewigen Trennung von Gott. Die Bibel nennt es Hölle. Wir haben also eine Chance von mindestens 50-50. Und das sind doch gute Aussichten, oder? Ich möchte uns eine kurze Geschichte erzählen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. In der Bibel heißt sie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, zum Vater, Vater, gib mir den Anteil meines Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater schweren Herzens das Vermögen unter beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Und dabei geriet er unter große Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf die Felder. Als Jude, Schweine, das ist so das Tiefste, was man sich vorstellen kann. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas abgeben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr genug zu essen als ich. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg nach Hause zu seinem Vater. Dieser sah ihn aber schon von Weitem kommen, voller Mitgefühl lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe gegen den Himmel und habe mich gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt einen Ring auf den Finger und bringt ihm ein paar Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Nachzulesen in der Bibel in Lukas 15 in den Versen 11 bis 24. Der jüngere Sohn erlebt seine tiefe Sehnsucht nach mehr. Diese Sehnsucht will er in der Fremde stillen, so heißt es im Text, so dass er in ein fremdes Land zog. Er fordert vom Vater sein Erbe, was im Orient schon an für sich eine schwere Beleidigung des Vaters darstellt, und will die Welt entdecken. So wie ihm geht es uns vielleicht auch manchmal. Unser Herz sagt uns, es muss doch noch mehr geben als dieses manchmal sehr, sehr bescheidene Leben in diesen aktuellen Zeiten sowieso. Es muss doch mehr geben als das, was ich bisher erlebt habe. Oder so wie es dieser Sänger Ade Tawil ausdrückt, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Es soll um unsere Sehnsüchte dabei gehen. Aus diesem Satz sprechen sehr tiefe Sehnsüchte, die jeder von uns in sich trägt und die dazu führen können, dass wir dadurch unseren Weg zu Gott finden. Erstens, die Sehnsucht, ein Ziel, einen Sinn im Leben zu haben. Deine Bestimmung. Der zweite Punkt, die Sehnsucht, zu lieben und geliebt zu werden. Deine Liebe. Und der dritte Punkt, die Sehnsucht, Antwort auf die schwierigen Fragen des Lebens zu bekommen. Der Sinn des Lebens. Ich möchte heute diesen drei Sehnsüchten ein wenig auf den Grund gehen. Und damit sind wir bei der ersten Sehnsucht, der Sehnsucht nach Bestimmung. Jeder von uns hat tief in seinem Inneren den Wunsch, mit seinem Leben mehr zu tun und mehr zu erleben als die tägliche Routine, das tägliche Einerlei. Jeder von uns hat vielleicht irgendwann mal das Gefühl, es muss doch noch mehr geben als das, was ich jetzt gerade mache. Interessant ist, schon bei Kindern kann man das feststellen, dass die diesen Wunsch haben und davon träumen, ihre Bestimmung zu erkennen, zu finden, zu entdecken. Obwohl sie überhaupt noch keinen Stress haben, keine Rechnung bezahlen müssen, so einfach nur vor sich hin leben müssten und spielen, sofern wie das geht, und das Leben genießen könnten, machen sie doch Pläne für die Zukunft und überlegen sich, was sie einmal werden wollen. Vielleicht Feuerwehrmann, Tierärztin, Lehrer. Sie denken, wenn auch kindlich, da schon ein bisschen über ihre Bestimmung nach. Auch der Sohn in dieser Geschichte hat diese Sehnsucht. Deshalb heißt es dort, wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in die weite Welt. Warum geht der Sohn in ein fremdes Land? Warum geht er weg von zu Hause, wo er alles hat? Später, was wir heute nicht mehr gelesen haben, ist es genau der Punkt, der dem älteren Bruder Bauchschmerzen macht. Er tut es, weil er auf der Suche nach mehr ist. Er ist hungrig nach Leben. Er will mehr vom Leben. Er sucht seine Bestimmung. An irgendeinem Punkt in unserem Leben denken wir alle von uns über den Sinn des Lebens nach und fragen, warum sind wir hier? Warum leben wir in diesem Jahrhundert, in dieser Zeit, an diesem Ort? Was ist der Grund dafür, dass du lebst? Wenn wir nicht gerade an Gott oder eine andere höhere Macht glauben, dann wird uns ja eigentlich immer erzählt, dass wir lediglich ein kosmischer Zufall wären. Zufällig sind die Erde und das Leben darauf vor Milliarden von Jahren entstanden. Und irgendwann bist eben auch du entstanden. Aber ich glaube, dein Gefühl sagt dir etwas anderes. Dein Gefühl sagt dir, dass es doch irgendeine Bestimmung für dein Leben geben muss. Dass du doch nicht einfach nur so zufällig entstanden sein kannst. In der Bibel, in Jeremia, im ersten Kapitel heißt es, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, sagt Gott. Das sagt Gott zum Propheten Jeremia. Und so wie er es für Jeremia über sein Leben ausspricht und einen Plan für ihn hatte, so hat er es auch für dein und mein Leben. Für den Sohn in der Geschichte war das Ziel zunächst ein Leben in Saus und Braus. Das führte am Ende aber lediglich zu einer tiefen inneren Leere. Wirkliche Erfüllung erfahren wir im Leben dagegen erst, wenn ich nicht etwas nicht ich-zentriertes tue. Etwas, was nicht in erster Linie mit mir und meinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu tun hat, wo sich so viel im Normalfall alles um mich und meine Wünsche und Bedürfnisse dreht. Wenn wir etwas Bedeutung jenseits unseres eigenen Selbst suchen. Im Epheserbrief des Apostel Paulus im 2. Kapitel heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Du bist Gottes Werk. Im Griechischen steht da ein interessantes Wort, poemia, ein Kunststück, etwas Eigenartiges, etwas Einzigartiges. Du bist Gottes Werk, etwas Einzigartiges. Von diesem Begriff kommt dieses Wort Poetik, etwas Künstlerisches. Du bist einzigartig, ausgestattet mit einem Auftrag, nämlich Gutes zu tun. Das Gute, das Gott durch dein Leben tun möchte. Gott hat dich dafür einzigartig geschaffen. Das ist deine Bestimmung. Die zweite Sehnsucht war die Sehnsucht nach Liebe. Es gibt eben diese weitere Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Es ist die Sehnsucht, geliebt zu werden und auch jemand anders zu lieben. Oder um es mit Adel Tawil zu sagen, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mich wirklich lieben kann und der mich auch zurückliebt? Ist es nicht ein gutes Gefühl, wenn man von jemandem zurückgeliebt wird, den man selber liebt? Vielleicht erinnern sich die meisten von uns an das erste Verliebtsein als Teenie, als Jugendlicher. War das nicht der Hammer, was man da alles für den anderen tut? Plötzlich gibt es keine Grenzen mehr, um dem anderen die Welt vor die Füße zu legen. Oftmals suchen wir aber an allen möglichen Orten im weiteren Verlauf unseres Lebens nach dieser Liebe. Und wir tun alles Mögliche dafür, um von anderen Menschen geliebt zu werden, anerkannt zu sein, geschätzt zu werden. Wir gehen an Grenzen und gehen manchmal auch über diese Grenzen hinweg. Wir tun Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht wirklich gut sind. Aber wir tun es, weil wir diese starke Sehnsucht nach Liebe in uns haben. Wie wir gerade gesehen haben in der Geschichte, lebt der Sohn in Saus und Braus und bringt sein ganzes Vermögen durch. Er verprasst alles, auch mit den falschen Freunden, von denen er trotzdem geliebt werden will und hofft dadurch, Liebe und Anerkennung zu bekommen. Aber wir ahnen es schon, in dem Moment, wo das Geld weg war, hat sich's erledigt gehabt mit Anerkennung und Liebe. Die Konsequenz daraus ist am Ende, dass er bei den Schweinen ganz tief unten landet. Er ist am Boden zerstört, hat keine Hoffnung mehr und fühlt sich sicherlich überhaupt nicht geliebt. Warum auch? Weil er anscheinend an den falschen Orten gesucht hat. Oft werden wir in Beziehungen zu anderen Menschen tief verletzt. Und doch können wir nicht ohne diese Beziehung zu anderen leben. Vielleicht hast du in deinem Leben schon einige gescheiterte Beziehungen hinter dir. Garantiert. Freundschaften, Beziehungen, Ehen, die kaputt gegangen sind und die dich tief verletzt zurückgelassen haben. Und trotzdem ist da immer wieder dieser Wunsch nach neuen Beziehungen, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Liebe von einem Gegenüber, das dir wichtig ist. Diese Sehnsucht hat Gott in uns Menschen hineingelegt, als er uns geschaffen hat. Als Gott die Erde geschaffen hat, sprach er davon, dass seine ganze Schöpfung gut sei. Und als er den Menschen gemacht hat, änderte er das sogar noch und sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat uns also geschaffen, dass wir auf Beziehungen angelegt sind, zu einem anderen Menschen. Die Tiere haben da scheinbar nicht ganz gereicht. Keiner von uns kann und sollte auf längere Dauer länger alleine sein. Das ist nicht gut. Doch letztlich steckt ganz tief dahinter die Sehnsucht danach, von Gott geliebt zu werden, glaube ich, und ihn zu lieben. Und das Großartige ist, Gott hat das nicht nur das, wonach wir uns sehnen, gemacht, sondern er ist es sogar, diese Liebe, nach der wir uns eigentlich sehnen. Im 1. Johannes, im 4. Kapitel heißt es, nicht Gott hat Liebe im Gepäck, sondern Gott ist Liebe. Gott ist genau das, wonach wir uns eigentlich sehnen, ob es uns klar ist oder nicht. In ihm gibt es die totale Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht nach Liebe. Weiter heißt es in 1. Johannes 4, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns seinen Sohn, Jesus Christus, aus freien Stücken, aus Liebe gegeben, der alle Sünden von uns, auch die, die wir noch tun werden, auf sich genommen hat und sein Leben dafür gegeben hat, damit wir freigesprochen werden, wenn wir einmal vor Gottes Thron, vor einem Gericht stehen. Er hat mich zuerst geliebt und ich darf alle meine Liebe für mein Leben ihm zurückgeben. Und letztendlich muss ich aber nichts dafür tun, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Und das klingt sehr gut, das hört sich super an. Und vielleicht bist du trotzdem hier und denkst, ja, mag alles sein, habe ich auch schon mal irgendwie mal gehört. Aber wenn der Typ davon wüsste, wie es mir wirklich geht, wie enttäuscht und verletzt ich bin, wie sehr ich am Boden bin, wie viel Schlimmes und Trauriges ich schon in meinem Leben, in meiner Beziehung erlebt habe, dann würde der solche Worte garantiert nicht sagen. Ich glaube schon lange nicht mehr daran, dass so etwas wie Liebe überhaupt existiert. Natürlich kannst du so denken und sicherlich haben viele von uns solche oder andere Erfahrungen gemacht. Und ich weiß, dass manche Situationen sehr hoffnungslos erscheinen, dass man einfach scheinbar an gar nichts mehr glauben kann, dass dieses tiefe Loch in uns drin wirklich mit echter, wahrer Liebe gefüllt werden muss und auch kann. Und ich möchte uns heute Morgen oder je nachdem, wann du diese Predigt hörst, Mut machen, Hoffnung machen. Dieser Apostel Paulus sagt Folgendes. In dieser Hoffnung an Gott, dass Gott Liebe ist, werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr uns Gott liebt, weil er uns diesen Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe ausgefüllt hat. In einem Brief an die Römer. Gott spricht dir heute zu, dass er dein Herz mit seiner Liebe füllen wird, wenn du es zulässt, wenn du es ihm erlaubst. Gott ist da ein Gentleman, der wird sich keinem aufdrängen. Aber wenn du das zulässt, dass er dein Leben mit seiner Liebe füllt, dann wirst du erleben, wie diese tiefe Sehnsucht in dir Erfüllung findet. Das ist so ein viel, viel größer, aber so ein kleines bisschen ist, wenn du ein Loch in der Wand hast. Mir ist das neulich passiert, wollte einen Dübel setzen, habe ein Loch gebohrt, habe eigentlich die richtige Bohrergröße genommen und trotzdem ist das Loch größer geworden. Ich musste es wieder zumachen, zugipsen. Und du musst das ganz füllen, das Loch. Ich habe erst gedacht, ich könnte vielleicht den Dübel reinsetzen und so ein bisschen Gips drumherum. Aber das hat auch nicht funktioniert. Ich musste das Loch erstmal wieder vollständig zumachen, obwohl ich ja da eigentlich den Dübel reinsetzen wollte. Das musste ganz geschlossen werden, ganz ausgefüllt sein. Und so möchte Gott unser Leben ganz erfüllen, nicht nur so ein bisschen, nicht nur so an der Seite, so dass es so optisch einigermaßen gut aussieht. Nein, Gott möchte uns ganz, von oben bis unten, von links bis rechts, von vorn bis hinten, mit seiner Liebe erfüllen. Und der dritte Gedanke, die dritte Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Antworten auf die existenziellen Fragen in unserem Leben. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Jeder, der Kinder hat oder vielleicht mit Kindern arbeitet, weiß, dass Kinder so eine ganz bestimmte Art haben, Fragen zu stellen. Die lieben das, nämlich diese Warum-Fragen. Es gibt so ein bestimmtes Alter, wo die das echt übertreiben können und manchen Erwachsenen auf die Palme bringen können. Es sind die Warum-Fragen. Warum gehst du zur Arbeit, Papi? Warum muss ich jetzt schon ins Bett? Warum darf ich keine Süßigkeiten mehr essen? Warum kann ich denn nicht allein über die Straße gehen? Und so weiter und so fort. Wenn Kinder in dieser Warum-Phase sind, dann kann das manchmal ganz schön nervig sein. Da muss man aber eben durch als Eltern. Das gibt sich, glaubt mir. Die meisten dieser Fragen könnten wir sogar beantworten oder wir können die Antwort irgendwo nachlesen. Und auch wenn wir älter wären, erwachsener werden, haben wir oftmals noch diese Warum-Fragen. Die sind nur manchmal existenzieller und viel schwieriger zu beantworten. Diese Fragen lauten vielleicht, Warum heilt Gott mich nicht, obwohl ich doch schon ein paar Mal drum gebeten habe? Warum musste dieser Mensch so früh von uns gehen? Wenn wir uns etwas ganz Bestimmtes geschieht, dann gibt es generell zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren. Wir können uns entweder von Gott abwenden oder wir können uns ihm erst recht zuwenden, weil nur er, weil wir darauf hoffen und vielleicht auch darauf vertrauen, dass nur er diesen Schmerz und unser Leid stillen kann und vielleicht auch Heilung schenken kann. Wahrscheinlich hätte das der verlorene Sohn in unserer Geschichte auch haben können. Und er hatte sicherlich auch so eine ganze Menge Warum-Fragen. Als er völlig abgebrannt war, nichts mehr hatte und am Ende bei diesen Schweinen landete. Es gibt keine einfachen Fragen, keine einfachen Antworten auf die Fragen mit dem Warum. Warum lässt Gott das Leid zu? Und ich kann höchstens auch nur hier oder da Wege weisen, Möglichkeiten aufzeigen, die vielleicht dem einen oder anderen eine Antwort geben können. Wenn wir die Frage stellen, warum lässt Gott das Leid zu, machen wir ihn ja letztendlich dafür verantwortlich und geben ihm zumindest so ein Stück die Schuld dafür. Aber ist das nicht manchmal ein bisschen zu einfach? Denn schließlich machen wir Gott für das Schöne, für das Tolle, für das Gute, was ja genauso in unserem Leben passiert, nicht verantwortlich. Da habe ich noch keinen Klagen gehört und Gott fragen hören, warum er denn dafür verantwortlich sei. Hier würde niemand auf die Idee kommen. Bei Schwierigkeiten, bei Leid, ganz schnell. Hinzu kommt, dass viele Dinge in unserer Welt, die sehr leidvoll sind, letztendlich auf menschliche, falsche Entscheidungen zurückzuführen sind. Menschen, die sich von Gott abgewandt haben oder nichts von ihm wissen wollen, sich nicht für ihn und sein Handeln interessieren, treffen Entscheidungen, aus welchen Gründen auch immer, und verursachen so, dass andere Menschen dadurch leiden. Da können Hilfsgelder in manche Gegenden gepumpt werden, was sie wollen. Wenn die, die die Hilfsgelder empfangen, für eine Bevölkerung ihres Landes korrupt sind, dann ist das egal, dann werden die immer reicher, immer fetter und das kommt doch nicht bei den Leuten an, die wirklich Hunger leiden und sterben. Kein Mensch von uns möchte Leid erleben. Und ich bin davon überzeugt, dass die Sehnsucht in uns nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach einem guten Miteinander etwas ist, was auch Gott in uns hineingelegt hat. Denn letztendlich können wir all das nur bei ihm finden. Gott ist gut. Und er möchte Gutes für uns in unser Leben bringen. Warum wir manchmal trotzdem durch tiefe Täler, durch Leid gehen müssen, ist nicht einfach zu beantworten. Aber eines ist sicher, dass es Leid auf dieser Welt gibt, dass wir sogar manchmal selber verantwortlich sind für den einen oder anderen Leitimpuls für den anderen, sind auf keinen Fall ein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht lieben würde. Im Gegenteil. Gott hat uns seine größte Liebe erwiesen, indem er selber Mensch geworden ist und selber damit gestorben ist, damit wir leben können. Diese drei Sehnsüchte, die jeder von uns in sich trägt, können uns, wenn wir uns darauf einlassen, den Weg zurück hin zu Gott weisen. Und jeder dieser Sehnsüchte kann allein bei Gott gestillt werden. Bist du dabei? Amen.